Herzlich willkommen zu Folge 68 unseres Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich klingt: Weinbau in Norddeutschland. Ja, Norddeutschland denkt man ja eher an Wind, Regen, Deiche, aber Wein. Ja, tatsächlich vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar, aber heute Realität. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, dort entstehen immer mehr Weinbaubetriebe. Ja, langsam aber sicher entwickelt sich der Norden auch zu einer Heimat für Weinreben. Und welche Herausforderungen das mit sich bringt, wie kommt man auf die Idee, dort überhaupt Wein anzubauen? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Da passt es ganz wunderbar, dass Joachim Cordes heute bei uns zu Gast ist. Hallo Herr Cordes.
Hallo Herr Kaul, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Joachim Cordes ist heute bei uns, weil er Winzer vom Weingut Wümme ist, in Rothenburg an der Wümme. Das ist vielleicht nicht jedem sofort ein Begriff. Rothenburg liegt ein paar Kilometer östlich von Bremen. Wie viele Kilometer ungefähr?
40 Kilometer von Bremen und 70 Kilometer nach Hamburg hin. Und wie gesagt, was Herr Kaul schon sagte, wir liegen an der Wümme, also haben wir so ein bisschen Flussbeziehung.
Ich gestehe, ich musste auch erstmal die Landkarte bemühen, um genau zu gucken, wo das ist. Also Bremen und Wein, das hat man vielleicht bislang immer mit dem Bremer Ratskeller in Verbindung gebracht. Aber ein Weingut, ja, das gibt's. Wir erfahren da auch gleich mehr drüber, aber ich wollte jetzt mal eine Frage stellen, die man im Winzer in dieser Jahreszeit auf jeden Fall stellen kann. Wie war die Weinlese?
Ja, die Weinlese war in diesem Jahr leider bei uns in Norddeutschland nicht so gut, muss man ganz deutlich sagen. Wir haben Spätfrostfriste gehabt, auch bei den Peewees, weil wir zum größten Teil alle Betriebe bei uns in Niedersachsen fast alle immer Peewees anbauen. Also die Spätfröste haben uns doch ganz schön reingerissen. Verrieselung hat uns reingerissen so ein bisschen, hat mit unserem Wind vielleicht zu tun. Und bei uns war es, bei uns speziell bei Weingut Wümme, war es eigentlich auch noch so, dass wir Nachteile hatten mit der Düngung. Wir müssen da noch ein bisschen nacharbeiten.
Gut, also eher keine guten Nachrichten. Wir haben das in dem Podcast im Oktober schon gehört. Auch in den anderen Anbaugebieten gab es teilweise starke Ausfälle wegen der Spätfröste. Also es bleibt ein Naturprodukt. Aber wir fangen mal von vorne an. Wie kommt man auf die Idee, in Rothenburg an der Wümme ein Weingut zu gründen? Oder wann ist die Idee entstanden?
Bei mir, wir sind ein Team eigentlich von 7 Männern und 2 Frauen. Bei mir ist es so, schon während der Schulzeit bzw. deutsch-französischen Jugendaustausch, ich habe über ein halbes Jahr beim Winzer in Frankreich rund um Bordeaux gelebt und gearbeitet. Dann habe ich während des Studiums Hagebuttenwein gemacht und dann nach Jahren fing man dann wieder an, die 100 Rebstöcke letzten Endes zu bearbeiten und seit 2016 hat Niedersachsen ja auch die Möglichkeit, 5 Hektar insgesamt immer jedes Jahr anzubauen. Und wir sind vom Weingut Wümme erst 2018 dazugekommen, weil wir davor die 100 Rebstöcke noch vertrieben haben.
Also 100 Rebstöcke, die man ohne Pflanzgenehmigung anbauen durfte, genau. Und das ist jetzt nicht so viel, aber man kann schon ein paar Flaschen mitmachen. Aber wenn man es ernsthaft betreibt, braucht man mehr. Genau. Und dann braucht man Pflanzrechte. Was hat die Familie gesagt?
Ja, bei mir ist es so, meine Frau hat gesagt, endlich kann er seinen Jugendtraum. Im nächsten Leben, sage ich immer, werde ich zur Hälfte Architekt und zur Hälfte Winzer, wenn das mal kommen sollte. Nee, meine Frau sagte, gut, jetzt hat er seinen Jugendtraum endlich verwirklicht. Aber bei mir war es so, bringe mir mindestens 5 Leute, die dir helfen, weil ich im fortgeschrittenen Alter bin. Und deswegen ist das so gekommen. Und wie es jetzt ist, wir haben eine gewisse Größe, die jetzt über 1 Hektar geht und wollen in Richtung maximal vielleicht 2, aber mehr auch nicht.
Genau, und Sie haben es gesagt, Sie sind nicht hauptberuflich Winzer?
Nein, bin ich nicht. Ich möchte in der Beziehung eigentlich noch ein bisschen mehr für meinen Praxiswissen tun. Auch ein Kollege von uns oder von mir, der bei uns beim Weingut Wümme dabei ist, der ist als Beispiel Weineinkäufer von Edeka gewesen und für Norddeutschland, der sich jetzt selbstständig gemacht hat als mit Weinatelier und alles, was dazugehört. Wir sind eigentlich profimäßig jetzt schon ganz gut aufgestellt, aber, das muss ich ganz deutlich sagen, uns fehlt eigentlich das Angebot, gerade auch in Deutschland, dass Nebenerwerbswinzer sich vernünftig weiterbilden können. Wir haben es zum größten Teil eigentlich immer so gehabt, dass wir sehr, sehr viele super Winzer hatten, die uns bis jetzt eigentlich immer unterstützt haben, und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Wie gesagt, nochmal zurückkommend, Angebot, Nebenerwerbswinzer. Uns wäre eigentlich ganz lieb, wenn Geisenheim ein bisschen mehr machen würde. Veist-Hößheim bietet jetzt das ja an, Gott sei Dank in Deutschland, aber ausgebucht bis dort hinaus. Also man kann da schlecht wirklich im dualen System sein Winzer denn nachmachen.
Genau, das heißt, Sie haben keine Winzerausbildung. Wie ist das geregelt bei Ihnen im Betrieb?
Bei uns im Betrieb ist es so, ja, am Anfang, gut, dass Sie das fragen, am Anfang war es bei uns immer so, dass wir sehr, sehr viel Unterstützung wirklich von Winzern von der Mosel und besonders hier aus Rheinhessen haben. Bei uns war es speziell Weingut Wümmel. Wir haben einen Winzer, der bei uns in unserem Raum viel Wein verkauft hat. Von dem haben wir die ganzen Geräte bekommen, was natürlich auch ein finanzieller Vorteil war. Anstatt eben weit über 100.000 Euro hat man eben nur 20.000, 25.000 für die Geräte ausgegeben. Und das war natürlich sehr gut, ist eine gute Basis gewesen, um anzufangen. Man muss dazu sagen, auch Rebschulen haben uns gut unterstützt, besonders Rebschule Freitag, wo wir immer auch zurückgreifen können, die dieses Jahr bei uns auch wieder auf dem Feld waren und auch nachgeguckt haben, das, was sie da liefern, ist das auch okay, und waren sehr positiv eigentlich angetan, dass auch ja, diese Reben, besonders meistens immer die von Blattner, ja, bei uns hier angebaut werden.
Wie ist das? Also Sie kamen auf die Idee, das Weingut zu gründen. Da ist ja dann erstmal noch kein Weinberg gepflanzt und noch kein Gebäude, oder gab es das Gebäude schon? Oder?
Nee, das ist bei uns speziell, wenn man leider, sage ich jetzt mal, offiziell kein Landwirt ist, versuchen Sie in Norddeutschland mal Fläche zu bekommen. Erstens die Landwirte, bei uns ist viel Maisbau oder Maisanbau, die gönnen einem nichts, muss man ganz deutlich leider sagen. Und wir haben das erste Grundstück, das erste Feld haben wir eigentlich bekommen durch eine Raiffeisengenossenschaft, und dann mussten wir diese Fläche, weil darunter war Lehm, die mussten wir so ein bisschen erstmal urbar machen, und da ist unser erstes Feld mit 0,3 Hektar sozusagen entstanden. Haben wir danach ein zweites Feld bekommen, weil jemand so auch so weinverrückt wie wir eigentlich ist, und das war eigentlich ganz gut so, und nur durch diese Person haben wir jetzt 1,8 Hektar noch als Möglichkeit des weiteren Ausbaus bei uns bekommen, und das ist auch gut so.
Und im Ort, wie war das? Also es ist, glaube ich, ein Ortsteil von Rotenburg,
genau,
wo Sie sind. Was haben die Nachbarn gesagt?
Spinner. Spinner. Aber wir haben so langsam wirklich viele überzeugt, weil wir auch ein Weinfest jedes Jahr machen. Und wir haben, das ist unser großer Nachteil, wir haben zu wenig Wein. Hier wird man sich natürlich sagen, wir haben genügend Wein, können wir euch hochliefern. Das machen wir auch. Ich sehe das auch nicht unbedingt als Konkurrenz gegenüber Rheinhessen oder so. Ich bin der Meinung, auch gerade wir Norddeutschen haben ja immer viel Bier getrunken, sagt man immer uns nach. Wir motivieren viele wirklich auch Wein zu trinken und gerade auch deutschen Wein. Und das ist wirklich eine ganz gute Zusammenarbeit wirklich zwischen den Winzern in ganz Deutschland, dass man also sagt, hier, wir motivieren euch, dass mehr Wein auch bei uns da oben mehr getrunken wird. Wir haben mehr unwahrscheinlich viele Weinfeste, muss man ganz deutlich sagen. Es werden auch immer mehr. Das halte ich auch für positiv. Also man soll es nicht als Konkurrenz, wie gesagt, sehen, sondern ich sehe es auch als Motivation für Winzer vielleicht, mit uns oben was zu schaffen.
Aber also ein Weingut ist viel Arbeit. Das macht ja niemand, der dem langweilig ist. Nee, umgekehrt. Das macht ja niemand, dem nicht langweilig ist. Wie ist die Arbeitsteilung im Weingut?
Ja, die ist eigentlich so, dass einer für den Keller zuständig ist. Wir sind zwei, drei Leute, die denn, die Person, das im Keller mache ich, die mich unterstützen, die auch vielleicht mal einspringen, weil ich auch ein bisschen älter bin. Da müssen wir jetzt langsam auch dafür sorgen. Einer ist offiziell für die Felder zuständig. Ich bin für Düngen und Spritzen zuständig, weil ich meinen Schein gemacht habe und auch die Weiterbildung in dem Bereich mache. Dann haben wir einen Maschinenbauingenieur und einen Biologen, die sind für die Maschinen und Geräte zuständig. Also einen ehemaligen Geschäftsführer einer Versicherung, der die Finanzen macht, was auch ganz gut ist.
Wichtig,
ja. Ganz, ganz wichtig, ja. Also in der Beziehung sind wir eigentlich ganz... Und dann, was ganz wichtig ist, wir haben auch, wie gesagt, zwei Frauen dabei, die uns so auch unterstützen auf dem Feld, beziehungsweise fürs Catering, was auch ganz wichtig ist bei Weinfesten und sonst was, die das wirklich in der Beziehung gut in der Hand haben.
Wann genau haben Sie das Weingut ins Leben gerufen?
Also wir sind schon 2012 angefangen. Da gab es ja noch nicht die Wein, wie gesagt, dieses Recht, 5 Hektar offiziell anzubauen. Davor haben wir ein Feld gehabt bei uns direkt im Ort und da war der Boden katastrophal und deswegen auch die Rebsorten passten da nicht hin. Und dann, wie gesagt, 2018 haben wir offiziell, wie gesagt, mit dem neuen Feld angefangen, die ersten Rebsorten anzubauen. Solaris, Sauvignac und Pinotin. Mhm. Mit dem Solaris, das ist für uns so ein ich will nicht sagen Unkraut, aber der wächst und wächst und der ist wichtig für uns.
Ja.
Der ist wichtig.
Das sind ja alles pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Ja, ja. Das hat wahrscheinlich auch seinen Grund.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl in Niedersachsen ist es so, wir haben auch Betriebe, gerade im südlichen Teil Niedersachsen. Ich bin nämlich auch im Vorstand vom Niedersächsischen Weinbauverband, der ja auch seit 3-4 Jahren es gibt.
Das wollte ich gleich noch fragen. Ja,
ja, da werden auch die klassischen Rebsorten angebaut. Wir haben denn im Bereich Vechter einen großen Betrieb, der jetzt auf 6,5 Hektar geht, der wirklich fast alles klassisch anbaut.
Genau, wie kam man drauf? Über die pilzwiderstandsfähigen
Rebsorten.
Ja. Und das sind also die Rebsorten, Neuzüchtungen, die gegen Pilzkrankheiten resistent sind oder wesentlich resistenter als andere oder die traditionellen Rebsorten, ja, wenn man das so bezeichnen will, hat große Vorteile, was die einmal die Arbeit angeht, dann natürlich auch die Kosten für die Pflanzenschutzmittel. Mhm. Also das Thema PIWI, so heißen die ja abgekürzt, ist für alle Zuhörer, haben wir auch schon einen Podcast dazu gehabt und es gibt im Internet hinlänglich Informationen dazu. Und das ist eben von Vorteil, wenn Sie die bei Ihnen anbauen, einfach um diese Pflanzenschutzmaßnahmen zu vermeiden. Da haben Sie sich dafür entschieden. Also es kam nie der Gedanke, dass Sie auch mal einen Riesling oder einen Spätburgunder anbauen.
Ich muss dazu sagen, wenn Sie die ganze Thematik so sehen in Richtung Klimaveränderung, das spielt ja auch eine Rolle. Das, was Geisenheim für 2030 gesehen hat, haben wir jetzt schon, diese Bedingungen. Wir merken ganz deutlich, dass der Klimawandel bei uns oben da ist. Also wir merken das ganz deutlich und deswegen wird es vielleicht irgendwann mal kommen, dass wir vielleicht auch Riesling anbauen. Ich sage das jetzt so einfach mal. Aber derzeit sind die Piwis für uns sehr förderlich. Ganz deutlich, wie Sie schon gerade sagten, wegen dem Spritzen.
Also seit 2012 gibt es die ersten Pflanzungen. 2018 dann sozusagen offiziell das, ja, Weingut. Gab es mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, was mache ich hier überhaupt und das ganze Projekt in Frage gestellt haben?
Ich will nicht sagen, in diesem Jahr war ich sehr schockiert, eben weil wir so wenig geerntet hatten.
Ja.
Nicht in Frage gestellt, nicht, aber in diesem Jahr war ich so ein bisschen schockiert und ich habe Gott sei Dank, wie gesagt, das Weingut Balzhäuser, der Pascal Balzhäuser, ein sehr guter Freund geworden, der sagt immer, machen wir schon, ganz ruhig. Da fehlt einem manchmal doch die Ruhe,
mhm,
und muss ich sagen, das ist gut, so solche Leute zu haben, die sagen, du, es kommen auch mal schlechte Jahre, oder?
Da mal in diesen traditionellen Weingütern, da gibt es ja die Erfahrung, teilweise über Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte, die hatten alle mal schlechte Zeiten und wenn man dann so als junger Winzer wie Sie das mal erlebt, dann, ja klar, das kann ich mir vorstellen. Sie haben das ja vorhin schon mal angesprochen, wenn wir den Blick so ein bisschen weiten von Ihrem Weingut nach außen, der ganz Niedersachsen, es gibt den Niedersächsischen Weinbauverband, den gibt es jetzt seit wann?
Ich glaube seit 2021, also seit 3-4 Jahren, treffen wir uns in Verden. Verden ist fast der Mittelpunkt von Niedersachsen. Ja, wir treffen uns da jedes Jahr. Wir machen immer Samstag einen gemütlichen Abend, was unwahrscheinlich schön ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wo auch unsere Weine präsentiert werden. Am nächsten Tag ist dann meistens immer Jahreshauptversammlung.
Und wie viele Mitglieder hat der Weinbauverband?
Derzeit weit über 40. Mhm. Weit über 40. Es werden auch immer mehr.
Wie viele Hektar gibt es denn insgesamt, wenn denn bewirtschaftet in Niedersachsen?
Was ich weiß, dass es irgendwo was über 40 Hektar ist. Aber wir haben ja nur jedes Jahr 5 Hektar bekommen. Ja.
Also wenn Sie sagen wir, dann heißt das ganze Bundesland darf 5 Hektar neu anpflanzen.
Ja, das ist wenig.
Das ist sehr wenig. Wenn man vielleicht mal so im Verhältnis setzt, also wir sind hier jetzt gerade in Bodenheim, im Deutschen Weininstitut, und wenn wir so einen rheinhessischen, dann haben wir mal einen Familienbetrieb aus Rheinhessen, der hat 10, 12, 15 Hektar. Ja. So, in ganz Niedersachsen gibt es 40 Hektar, das heißt, das ist relativ wenig. Sie haben 1 Hektar, haben Sie gesagt, ungefähr.
Ja, wir wollen vergrößern. Ich bin der Meinung, man sollte auch mindestens 1 Hektar haben, spielt bei uns noch nicht die Rolle, um profihaft den Keller zu bestücken und alles, was dazugehört, braucht man eine gewisse Grundlage. Sonst ist es wirklich Hobby. Bei uns ist es aber schon lange kein Hobby mehr, seit 1-2 Jahren. Wir haben Lebensmittelgut und da müssen wir vernünftig mit umgehen. Und Niedersachsen hätte ja gerne mehr gehabt. Das wurde uns ja verweigert. Deswegen müssen wir mit dem 5 Hektar derzeit alle immer leben, jedes Jahr.
Ja, das ist ja ein Politikum. Alle Anbaugebiete oder außerhalb der weinbautreibenden Bundesländer, alle Bundesländer können pro Jahr 5 Hektar neu anpflanzen. Man braucht Pflanzrechte, um Wein anzubauen. Niedersachsen ist ja ein sehr großes Bundesland und da sind 5 Hektar natürlich noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber so ist es nun mal geregelt und das verhindert natürlich, dass große Flächen neu angebaut werden. Dennoch gibt es Bestrebungen, dass Niedersachsen auch ein Landweingebiet wird. Das muss ich vielleicht kurz erläutern. Es gibt die 13 Anbaugebiete und dann gibt es in Deutschland noch 3 weitere Landweingebiete. Da haben wir einmal Mecklenburg, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Mhm. Niedersachsen ist noch nicht dabei, das heißt auf ihren Etiketten steht deutscher Wein. Es gibt aber Bestrebungen, dass das geändert wird. Wie ist der Stand?
Der Stand ist so, wir wären froh, wenn es schon längst eigentlich... Vor 3 Jahren wollten wir ihn einreichen, den Landweinantrag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wäre. Ich habe immer Druck gemacht bei uns im Niedersächsischen Weinbauverband. Aber jetzt gerade mit Frau Strub hier vom DWI sind wir auf der Zielgeraden, dass wir es endlich einreichen müssen können. Wir hatten zuerst, das letzte Kriterium war noch, ganz genau die Flurkarten aufzuzeigen, wo letzten Endes dieses Gebiet ist, von irgendeinem Weingut. Da sind wir jetzt auch dabei. Also in diesem oder nächsten Monat wird es endlich eingereicht. Das ist der Stand, obwohl, muss ich ganz deutlich sagen, das ist bei uns in Niedersachsen eigentlich egal, ob das deutscher Wein oder Landwein ist oder Qualitätswein mit Prägat, der muss schmecken. Und das ist, glaube ich, für die meisten das Wichtigste sein. Der Wein muss schmecken, muss qualitätsmäßig okay sein, klar, aber er muss schmecken. Und die meisten Weine schmecken sehr gut. Wir arbeiten dran.
Vielleicht richten wir mal einen Blick in die Zukunft. Also wir konnten uns unter anderem deswegen persönlich hier heute in Bodenheim treffen, weil Sie gerade unterwegs sind. Ich glaube zum einen dienstlich in Ihrem Nebenjob als Architekt, aber auch, weil Sie hier ein paar befreundete Weingüter besuchen. Ja. Ist korrekt?
Das ist korrekt. Wie gesagt, den Pascal Balzhäuser, der jetzt beim Burghof in Gundersblum ist, den statten wir einen Besuch ab, dann sind wir in Wintersheim beim Weingut Bischmann. Und dann bin ich auch noch in Lexheim bei Herrn Butterfass, also das Labor, mit dem wir das abstimmen, wie wir weitergehen. Und natürlich dann, was uns leider auch fehlt in Niedersachsen, wir haben noch nicht einen passenden, ich will nicht sagen, RWZ macht das hier super in der Beziehung. Wir kaufen unsere ganzen Geräte oder Zusätze oder sonst was, kaufen wir mein Gundersblum ein. Also in der Beziehung haben wir auch einen Bezug dazu. Die Hilfe von Rheinhessen ist da. Das ist gut so.
Das heißt, es geht weiter im Norden, nicht nur in Niedersachsen. Wir haben ja auch Schleswig-Holstein. Auf den Inseln gibt es Weingüter. in Brandenburg, wir haben es ja vorhin gesagt, Mecklenburg, Nordrhein-Westfalen, auch nördlich von dem Mittelrheingebiet, was bei Bonn ist, gibt es auch Wein. Es ist jetzt von der Menge her nicht viel von der Fläche, das ist auch begrenzt, aber es wird zunehmen. Und der Klimawandel, so groß das Problem des Klimawandels ja global gesehen ist, für den Weinbau im Norden ist das ja ein Segen.
Ja, ist richtig. Eigentlich sind wir hier im Deutschen Weininstitut, aber wir merken auch die Holländer, die Dänen, gerade Großbritannien, fragen Sie mal bei den Rebschulen nach, gerade Freitag als Beispiel, die sehr viele Rebsorten wirklich von den Piwis nach England liefert, nach Dänemark und Holland liefert. Wir müssen, wenn wir wieder mal Reben brauchen, müssen wir wirklich nicht kurzfristig, das geht nicht. Also ein, zwei Jahre müssen wir Vorlauf für gewisse Rebsorten, müssen wir wirklich das beantragen. Wir haben jetzt als Beispiel eine Rebsorte dazugenommen, die VW 32-7, ist Sauvignon Soyer, heißt sie in der Schweiz. Offiziellen Namen hat sie noch nicht, davon versprechen wir uns sehr viel. Wir selber haben 5 Rebsorten, sprich jetzt den Cabertin als Rotwein, dann den Pinotin als Rotwein, Solaris, Sauvignac und dann den Sauvignon Soyer, so nennen wir. Dürfen wir offiziell, glaube ich, so noch nicht mal, aber 32-7 heißt da offiziell. Ja.
Das heißt, wir können uns auf was freuen. Ich muss nur mal ganz kurz relativieren, als ich eben den Klimawandel als Segen bezeichnet habe. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil das ja wirklich dramatische Auswirkungen hat, aber für den Weinbau, speziell auch im Norden, ermöglicht es den Weinbau, weil ohne Klimawandel wäre hier wahrscheinlich bei Ihnen schwieriger.
Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Wirklich, wir merken es. Probleme macht uns, hat uns diese, das hatte ich vergessen, ein. Wir hatten auch Hagel gehabt, wirklich im Spätjuni noch, der uns auch ein bisschen punktuell einiges kaputt gemacht haben, was wir so in der Breite nicht hatten. Also deswegen, wir haben leider auch die negativen Seiten des Klimawandels, erleben wir leider auch. Sonne haben wir, insgesamt haben wir Sonne, wie Sie hier, wie Baden-Württemberg, stundenmäßig. Aber die Verteilung, die könnte ein bisschen besser sein. Aber da arbeitet die Sonne auch dran und wir auch.
Herr Cordes, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch, dass Sie Zeit gehabt haben, hier während Ihres Südwest-Trips mal bei uns vorbeizuschauen. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wir haben das Gespräch jetzt Ende November aufgezeichnet. Wenn es ausgestrahlt wird, ist Mitte Dezember. Und ich glaube, da kann man auch schon mal schöne Feiertage wünschen. Herr Cordes, Ihnen?
Ja, wünsche ich Ihnen auch so schöne Feiertage. Wir haben ja immer noch alle jetzt Arbeit im Keller vor. Wir gehen auch jetzt noch so ein bisschen einen anderen Weg. Wir müssen Vorbeugung, wie gesagt, in Richtung Peronospora. Wir haben bei uns vielleicht auch noch als Erwähnung, wir haben bei uns in der Nähe einen Naturdüngerbetrieb, die Firma Snoke, die überall hier in ganz Deutschland ihre Produkte eigentlich hinliefert, die für uns ganz wichtig sind. Wir machen, wie gesagt, biodynamisch und biodynamisch fängt man eigentlich schon an, auch im Dezember schon was zu machen. Und die Arbeit kommt ja trotzdem, wir fangen mit dem Rebschnitt doch schon Ende, ja, oder im Dezember schon an.
Ja gut, so richtige Pausen gibt es nicht im Weinbau. Das war Ihnen hoffentlich vorher klar, bevor Sie das Weingut gegründet haben.
Das war klar und ist auch klar und das macht auch so viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, das ist bei uns kein Vollerwerb, aber es macht so viel Spaß, auch auf dem Feld zu stehen und morgens manchmal im Sommer wirklich schönen Sonnenaufgang. Und ja, schönen Dank, das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, dass Sie uns mal aus dem Norden gehört haben.
Gut, also bis bald, Herr Cordes. Tschüss.
Danke.
Ja, das war Joachim Cordes, Winzer aus Niedersachsen. Das war's für heute. Und das war auch unsere letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Danke fürs Zuhören. Im Januar geht's weiter. Bis dahin wünschen wir euch schöne Feiertage und ein paar gute Flaschen Wein unter dem Weihnachtsbaum. Und natürlich dann im Glas. Bis zum nächsten Mal.